dann ist es ja letztendlich so, mit meiner Currywurst, die ist ja Handarbeit. Da könnte ich so einen Markt überhaupt nicht bedienen, weil wenn ich das jetzt wie andere Anbieter als Masse herstelle, dann hat sie nicht mehr die Qualität. Meine Currywurst hat nur die Qualität, weil ich sie mit der Hand herstelle.
Einen wunderschönen guten Tag. Harald Glöckler hier und wir haben einen neuen Podcast und einen neuen Gast. Ich will es gar nicht so spannend machen. Ja, er hat mehr zu erzählen als das, aber man kennt ihn unter anderem für Currywurst und er nennt sich Curry Paule. Erstmal ein bisschen ein erstaunlicher Name, aber darum geht es ja, einer, den man sich gut merken kann, ja, und der sich hervorhebt, genau. Ja, herzlich willkommen und mein Lieber, vielleicht möchtest du dich mal vorstellen und du hast ja noch einen anderen Namen als Curry Paule.
Ja, erstmal vielen Dank, Harald, dass ich hier sein darf heute bei dem Podcast. Ja, Curry Paule ist ein Name, der so in den 60er Jahren gebräuchlich war, wo man ja immer gesagt hat, man geht zu Kohlen Paule oder Kartoffel Paule. Das war ein Name, den kann man sich leicht merken. Und im wirklichen Leben heiße ich also Andreas Kempf.
Das war in den 60er Jahren in Berlin.
Ja, in den 60er Jahren in Berlin, war so ein geflügeltes Wort Paule. Die hießen alle nicht Paule, aber man hatte das immer so benannt, dass man sagt, geh mal zu Kartoffel-Paule, geh zu Kohlen-Paule. Und das war ein Name, den kann man sich leicht merken. Und ich hatte dann auch noch eine Eselsbrücke, weil mein Opa hieß wirklich Paul. Und damit war der Name Curry Paule geboren.
Also in Bayern hätten sie wahrscheinlich, wäre es dann der Kohlen-Florian gewesen.
Höchstwahrscheinlich der Seppel, ja.
Der Kohlen-Seppel, ja. Ja. Mein Lieber, vielleicht, ich fange immer ganz gern in der Kindheit an. Vielleicht starten wir einmal in deiner Kindheit, weil da liegt eigentlich so der Hund begraben. Das ganze Leben lang und die Kindheit müssen wir auch ein Leben lang verdauen. In der Kindheit werden wir ja durch unsere Eltern und unser Umfeld sehr stark geprägt. Gerade die ersten Jahre haben großen Einfluss auf unser Leben. Und unsere Eltern erzählen uns mit bestem Wissen und Gewissen, wie die Welt sei, wie sie funktioniert. Und ja, wir kriegen Maßregeln und Verhaltensmaßregeln fürs Leben, die wir natürlich annehmen, denn unsere Eltern sind ja für uns Gott und wenn die was sagen, wird es ja auch so stimmen. Allerdings ist natürlich dann immer die Frage, passen diese Lebensregeln am Ende auch zu uns im Leben und irgendwann sollte man ein Reset machen und überlegen, ist das meins oder lebe ich da die Grundsätze jemand anderen? Vor allem darf man ja nicht vergessen, die Eltern haben es wieder von den Großeltern. Es sind aber nicht nur die Eltern, auch Lehrer, es sind Pfarrer, es sind die Obrigkeit, die uns prägen. Und im besten Fall denkt man einmal drüber nach und schaut, was tut für mich und was nicht. Aber dazu kommen wir später. Ich würde gerne erfahren, hattest du eine schöne Kindheit, eine behütete Kindheit? Wo bist du groß geworden? In der Stadt, auf dem Land? Hattet ihr Tiere? Ja, erzähl doch mal.
Ja, also groß geworden bin ich im Stadtteil Neukölln. Ja, also der ist ja heute über alle Grenzen hinaus bekannt. Das ist ja ein sehr multikultureller Bezirk. Heutzutage, früher war es nicht so. Ich bin dort bei einer Arbeiterfamilie groß geworden. Mein Papa war also Karosseriebauer, hat aber auf dem Flughafen gearbeitet. Und meine Mutter war bei Karstadt Verkäuferin und hat Stoff verkauft. War aber Schneiderin von Beruf, Herrenschneiderin. Und da bin ich groß geworden. Mein Vater hat in Dreischichtdienst gearbeitet, meine Mutter auch, jeden Tag 40 Stunden voll gearbeitet. Das bedeutet, ich war ein sogenanntes Schlüsselkind. Also ich bekam dann am Gummiband einen Schlüssel um und musste mich dann um mich selber kümmern, habe mir teilweise selber Essen machen müssen, hatte aber den Vorteil, dass meine Oma und mein Opa dort gelebt haben und die haben sich dann um mich auch ein bisschen gekümmert. Da kam natürlich die Schulbildung zu kurz, also ich war sehr schlecht in der Schule, habe also 5 und 6 geschrieben, sodass er zum Schluss, heute gibt es das nicht mehr, aber damals gab es ja Real und Gymnasium. So bin ich dann in der Hauptschule gelandet und habe mehr damit zu tun gehabt, mich mit anderen rumzuprügeln, als zu lernen. Und das Ergebnis war zum Schluss, dass ich mit der 9. Klasse Hauptschule abgegangen bin und dann eine Lehre als Fleischer begonnen habe.
Ich finde, das große Problem mit den Schulen auch heute ist ja, dass man nicht die Persönlichkeit, also man müsste eigentlich eine Stunde Liebe, Selbstliebe haben, dass Menschen und Wertschätzung, dass Menschen lernen, sich selbst so wertzuschätzen und zu lieben, entdecken, wie groß sie sind. Und ein Fach müsste man haben in Persönlichkeitsfindung. Aber es passiert da genau das Gegenteil in den Schulen. Man unterdrückt, man zerstört die Persönlichkeit der Kinder. Kinder, die eine starke Persönlichkeit haben und sich versuchen, auch über diese auch auszudrücken, werden ja sofort unterdrückt. Es geht ja noch weiter, man will ja so das Mittelmaß, also die, in dem Fall, du sagst, du warst nicht so gut, damit die, die nicht so gut sind, man die mit hochziehen kann, mitziehen kann, und die, die aber hochintelligent sind, die müssen sich anpassen, die werden verdummt, also die müssen in der Karawane da mitlaufen, und das ist alles, finde ich, sehr schwierig. Und die Schule hat sicherlich sehr viele gute Aspekte, aber es wird einem auch sehr viel gelernt, das man im Leben nicht braucht, und das Herzensbildung und auch Kommunikation mit anderen Menschen da fehlt. Also du hast versucht, deinen Weg über die Kommunikation zu machen, indem du dich da geprügelt hast und versucht durchzusetzen. Und dann hast du eine Fleischerlehre gemacht. Wie kommt das? Also war das jetzt bei dir wie bei anderen, die eine sagt, ich will Topmodel werden, dass du dann immer gesagt hast, ich würde gern Fleischer werden, oder hat sich das ergeben?
Also eigentlich wollte ich Kfz-Mechaniker werden. Das war eigentlich so der Wunsch. Ich bin ja 1980, bin ich ja von der Schule abgegangen, also ist ja schon eine Weile her. Und ich wollte Kfz-Mechaniker werden. Und ich habe auch Probe gearbeitet, aber ich war einfach zu dumm. Die Zeugnisse waren zu schlecht. Und nun stand ich da ohne Job und hatte das dann damals meiner, ja, ich sag mal, Mutter, meiner damaligen Freundin, ich bin mit meiner ersten Frau schon seit dem 15. Lebensjahr zusammen, der hatte ich das erzählt, dass ich also da so perspektivlos bin, und die sagt, ja, Junge, dann werd doch Fleischer, da hast du immer was zu essen und da geht's dir gut. Also ich hatte eigentlich überhaupt null Vorbelastung zum Beruf Fleischer. Ich wusste überhaupt nicht, was der Fleischer macht. Ich kannte also meine Mortadella und meine Leberwurst, das war's dann auch. Aber was der Fleischer macht, wusste ich nicht. Ja, und dann habe ich das meinem Vater erzählt, und der ist dann zu seinem Fleischer gegangen, der wo er immer eingekauft hat, hat gesagt, mein Sohn will das lernen. Und so kam ich dann zu diesem Lehrberuf, wo ich angefangen habe. Aber ich muss sagen, nach einem halben Jahr hat der Lehrmeister gemerkt, dass ich sehr, sehr dumm bin und dass ich sehr schlechte Noten habe. Und er hat zu mir gesagt, pass auf, Andreas, also entweder gehst du jetzt zur Abendschule, lernst Mathematik und Deutsch, oder ich muss dich rausschmeißen, so nach Berliner Art. Ja, und wir waren nicht so finanziell aufgestellt, dass meine Eltern das bezahlen konnten. Also hat der Lehrmeister das übernommen, hat gesagt, ich bezahle dir die Abendschule. Und dann bin ich also wirklich die nächste Zeit zur Abendschule gegangen und war nachher, nach anderthalb Jahren, bei den 10 besten Lehrlingen in Berlin dabei. Also das hat nur daran gefehlt, dass ich nicht gelernt habe. Ich war nicht dumm, sondern ich war halt faul. Ich hatte andere Schwerpunkte. Und der Schwerpunkt war eben, sich in der Schule zu behaupten und da eben den Ton anzugeben, und das hat überragt. Ich habe andere Schüler meine Hausaufgaben machen lassen, sonst habe ich denen geklatscht, ja, und habe denen auch ihr Schulbrot gegessen, wenn das was Leckeres war. Also ich war schon ziemlicher Rabauke, und man hat auch damals überlegt, mich von der Schule runterzunehmen, weil es viel Vorfälle gab und Prügeleien. Hat man dann nicht gemacht, weil wir einen Rektor hatten, der eigentlich mich erkannt hat und gesagt hat, weißt du, Andreas, so bist du eigentlich nicht. Warum tust du das? Aber nur als junger Mann mit 14 Jahren, ich bin ja mit 15 Jahren von der Schule abgegangen, ist das alles ein bisschen schwer. Aber das hat dann meinen Lehrmeister nachgeholt, und so konnte ich dann in die richtige Bahn hineingehen und habe dann auch den Sinn des Lebens besser erkannt.
Also ich bin ja schon vorbelastet als mit dem Fleischerberuf. Mein Vater war Metzger und mein Kinderzimmer war über dem Schlachthaus. Da hat man dann morgens schon den Schuss gehört und dann das Messer am Hals beim Schwein, das Blut lief raus. Und auch den Geruch habe ich heute noch in der Nase. Oder auch wenn das Rauchfleisch im Rauch hing und ja, das stieg in die Luft. Und ich wusste schon sehr gut, was da auf einen zukommt. Aber du offensichtlich nicht. Aber offensichtlich bist du ganz gut klargekommen damit.
Ja, ich liebe meinen Beruf. Also ich glaube, dass manchmal das doch besser ist, wenn man in einen Job geht, wo man sich nicht 100% auseinandergesetzt hat vorher. Weil ich habe viele Beispiele von Leuten, die haben ihren Traumberuf angetreten und waren nachher bitterlich enttäuscht. Weil wenn du einen Traum hast, dann stellst du dir den Traum ja so schön vor, wie er endlich in der Natur nicht sein kann. Und dann überpesen die Leute, gehen in den Job hinein und sagen, nee, so habe ich mir das überhaupt ja nicht vorgestellt, jetzt muss ich dies und jenes machen. Aber ich bin völlig unbeeindruckt da reingegangen, wusste nichts und mir hat es Spaß gemacht, also das war mein Ding. Und ich bin ja bis heute im Fach geblieben, also mit meinen Imbissen, das hat ja alles mit Wurstproduktion zu tun.
Da kommen wir gleich zu,
ja. Ja, genau. Und ich bin also praktisch in dem Beruf geblieben, was ja viele über die Jahre dann nicht gemacht haben.
Also in meinem Fall war das aber jetzt schon so, dass der Traum so schön war, die Wirklichkeit hinterher fast noch schöner war als der Traum. Also das kann schon auch funktionieren.
Mein
Traum war ja mit 7 Jahren alle Frauen zu Prinzessinnen zu machen. Ich wollte nur Hollywood-Stars um mich rum haben und ich selber einen Modeprinz und luxuriöse Kleider und große Shows. Und für einen Jungen auf dem Land ist das jetzt auch, war das also weit weg. Vor allem damals, da gab es kein Social Media, keine Magazine, da gab es einen Quellekatalog, das war aber dann auch schon das höchste der Gefühle, ja, und eine Tageszeitung. So, du hast dann deine Lehre beendet und hast du dich dann irgendwie gleich selbstständig gemacht oder hat das gedauert oder wie ging das dann weiter?
Nee, das hat gedauert. Also ich habe, mein Traum war schon immer die Selbstständigkeit nach meiner Lehre, das muss ich sagen. Aber ich musste dann erst meinen Meisterbrief machen und ich habe im 3. Lehrjahr die Meisterschule gemacht und bin dann also mit 21 schon Fleischermeister gewesen und hatte auch die Ausbildungsprüfung bestanden. Die durfte ich aber noch nicht anwenden. Und mir war klar, in diesem Beruf weiterzukommen und habe dann auch die Idee der Selbstständigkeit gehabt. Und ich wollte eigentlich die Fleischerei meines Meisters kaufen. Aber irgendwie wollte der mit immer nicht mehr und hat dann gesagt, nee, er möchte doch an jemand anders verkaufen. Und so wurde ich dann erstmal nicht selbstständig und habe dann einen normalen Job ausgeübt und war Angestellter. Und war dann auch Akkordausschneider, war dann Ladenfleischer, heute gibt es das ja alles nicht mehr so, und habe dann im Konzern angefangen und habe dann praktisch meine Karriere im Konzern gemacht, bis ich dann zum Schluss nach dieser Karriere mich selbstständig gemacht habe.
Das ist ja immer so ein bisschen erstaunlich, abgesehen davon, dass heute viele vegan leben, gibt es ja sehr viele, die also durchaus Fleisch essen, aber die Tatsache, dass da das Tier geschlachtet werden muss und so, also völlig verdrängen und damit auch gar nichts zu tun haben wollen. Und ich denke, jeder, der Fleisch isst, sollte einmal gezwungen sein, auch ein Tier zu halten und das zu schlachten und sein eigenes Tier zu schlachten, um zu sehen, was das eigentlich ist. Also früher war das so, mein Vater hat meistens Hausschlachtung gemacht, damit das Tier eben nicht erst ins Schlachthaus muss und dort den großen Schreck kriegt. Und die riechen ja schon den Tod, ja. Und die Tiere hatten ja Namen und da wurde auch nicht so viel Fleisch gegessen wie heute. Heute ist es ja so, dass Fleisch ist ja im Supermarkt und dann guckt man, wo man es am billigsten kriegt. Aber irgendwie so der Fleischer ist ja der Böse. Also wie kann man Tiere töten? Aber auf der anderen Seite wollen sie alle, also nicht alle, aber die essen, wollen ja Fleisch essen. Das ist also das Paradoxe daran, ja. Wie so vieles im Leben heute nicht nachvollziehbar ist. Aber was ich schon auch sagen muss, ist diese riesigen Schlachtbetriebe, wo die Tiere da also, das ist schon entsetzlich. Man muss sich einfach klar werden, es reicht auch, sich wirklich klar darüber zu werden, wenn ich ein Stück Fleisch esse, dass ein Tier dafür sein Leben gelassen hat. Und dann kann man entscheiden, ob man es isst oder nicht isst. Aber am Ende des Tages, es ist auch nicht an uns anderen Vorwürfe zu machen, sondern ganz einfach damit verantwortungsvoll auch umgehen und sich dessen bewusst werden. Und das ist heute leider so eine Situation, die oft nicht mehr stattfindet, dass die Menschen auch keine Dankbarkeit hat, auch, dass man auch eine Dankbarkeit hat, dass man etwas zu essen hat. Die Dankbarkeit, finde ich, ist sowieso schwierig geworden heute grundsätzlich, dass Menschen nicht mehr dankbar sind. Ja, für was soll ich denn dankbar sein, sagen die zu mir, mir geht's so beschissen. Das heißt, du kannst dankbar sein, dass du ein Bett hast, dass du eine Toilette hast, dass du fließend Wasser hast. Das haben einen ganz großen Teil der Menschen nämlich nicht.
Nicht, genau.
Ja, dass du ein Dach über dem Kopf hast, dass du was zu essen hast, ja, dass du Wasser hast zum Trinken. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Kommen wir aber wieder zurück zu dir, weil ich fand das eben ein extrem spannendes Thema, eben gerade das Thema Fleischer gerade in unserer heutigen Diskussion immer, weil es ja auch sehr teilweise sehr irrwitzig ist, dass man auf der einen Seite sagt, oh mein Gott, und auf der anderen Seite werden Tiere getötet und auf der anderen Seite essen sie alle Fleisch. Also das ist grotesk im Grunde genommen und man muss sich darüber einfach mal ein bisschen klar werden und ich finde das eben großartig, jetzt jemanden wie dich hier zu haben und darüber zu sprechen. Also du hast dich dann selbstständig gemacht und was war das jetzt eine richtige Schlachterei, oder hast du dich schon spezialisiert dann auf Würste damals oder auf etwas?
Also damals war es ja so, dass die Betriebe, die kleinen Fleischereien eigentlich alles gemacht haben, außer Schlachten. Also
Die haben das Fleisch geliefert bekommen,
da war es also schon geschlachtet und dann haben wir zerlegt und haben teilweise daraus eben Frischfleisch gemacht, beziehungsweise haben wir Wurst oder Rohwurst gemacht, Schinken gemacht. Also ich habe alles von der Pike auf gelernt. Das ist heute nicht mehr so, weil die Betriebe sich spezialisieren. Der eine macht nur Schinken, der andere macht nur Fleisch, der andere macht nur Wurst. Und heute haben wir ja beim Kuttern, also das ist das Herstellen der Wurst, das sind so Messer, wo brät sich da drin, also brät ist der also Teig.
Wo man die Finger nicht reinmacht.
Aber diese Kutter, die sind heute dermaßen groß computergesteuert, sodass du also das Gefühl, Wurst herzustellen, das heißt, das Brät anzufassen und die Emulgation zu spüren, also das heißt, die Verbindung zwischen Wasser, Eiweiß und Fleisch, das habe ich noch gelernt, aber das hast du heute nicht mehr, weil der Computer dir diese Arbeit abnimmt. Ich will noch mal zurück, ganz kurz zu dem, was du gesagt hast, weil mir das sehr wichtig ist. Ich glaube, dass viele Menschen, die das Tier lebendig sehen würden, also bevor es geschlachtet wird und eine Verbindung in dem Moment zum Tier aufbauen, anschließend auch kein Fleisch mehr essen würden. Weil wir sehen ja eigentlich nur das Endprodukt, das Stück Fleisch, ja, das Schnitzel. Ja. Und da ist ja kein Kopf, da ist keine Seele mehr drin, da ist kein Fell mehr dran oder Borsten, je nachdem, was für ein Tier ist. Und das ist anonym. Ja? Und ich denke mal, gut, die Bauern, die sind halt anders, die haben ihre Tiere geliebt und haben sie dann auch geschlachtet, um nicht zu verhungern und dann auch Gewinn daraus zu bekommen, um den Bauernhof zu betreiben. Aber diese Leute, und ich halte mich oft in Bayern auf und sehe auch, die sind ganz anders als wir Städter zum Beispiel. Die sind viel roher. Also die haben kein Problem, das Tier zu streicheln und anschließend das zu schlachten und dann auch zu essen. Ja, ich kann mich erinnern, das ist bei meiner Tante, die hat einen Bauernhof gehabt und da kam ich aus der Stadt. Ich war ja der kleine Stadtjunge gewesen. Meine Oma hat dort ist oft hingefahren. Wir haben die besucht. Tante Hanni hieß die. Und die sagte zu mir dann, ja, du, guck mal, ich habe hier Hühner, geh doch mal in den Stall und fang doch mal einen Huhn. So, und dann habe ich das Huhn gefangen, ohne bösen Gedanken. Und dann hatte ich ganz freudig diese Huhn in der Hand und hatte das nun, das zappelte. Und meine Tante Hanni hatte hinterm Rücken ein langes Messer und sagt, zeig mir doch mal das Huhn. Und ich zeige ihr das ja stolz. Und sie nimmt es und schneidet den Kopf ab. Mhm. Und sagt, halt schön fest, das muss ausbluten. Harald, ich kann ja sagen, ich konnte das Huhn nicht essen. Mhm. Meine Oma war, das war ja noch weit weg von meinem Lehrberuf, aber ich konnte nicht essen, weil ich hatte in dem Moment eine Beziehung zum Huhn aufgebaut, weil wir gekämpft haben, bis ich es hatte. Und dann war meine Oma wahnsinnig böse, dass sie kein Fleisch gegessen hat. Aber das ist so eine Sache, wenn du diese persönliche Beziehung dazu aufbaust, dann ist es nochmal was ganz anderes. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und wir sind keine Bauern, wir haben damit nicht den ganzen Tag zu tun und wir sehen halt nur dieses Endprodukt.
Das ist genau das, was ich meine und was ich auch damit sagen wollte und auch nochmal von dir hören wollte, dass viele Menschen, gerade in den Städten, man blendet es auch vollkommen aus. Man sieht nur das Fleisch, möchte auch gar nichts damit zu tun haben, gar nicht sich vorstellen, dass es vorher ein Tier war. Und das meine ich damit, also eigentlich müssten sie alle mal ein Messer in die Hand kriegen und sagen, so, und jetzt, wenn du dein Fleisch essen willst, dann musst du das Tier schlachten. Aber es ist ja auch ein bisschen ähnlich, ich meine, weil du sagst, etwas roher, es gibt ja viele Berufe, also wenn ich jetzt Chirurg bin oder Unfallchirurg, ja, also ich könnte jetzt auch nicht ein Messer nehmen und irgendjemand aufschlitzen, ja. Nee. Also das ist ja, auch da musst du über eine Grenze gehen ich finde es nur verlogen, auf der einen Seite Fleisch zu essen und auf der anderen Seite dann zu sagen, mein Gott, wie kann man Tiere töten, ja. Also das ist natürlich sehr schwierig und man muss da konsequent sein oder eben auch dann grundsätzlich sagen, nee, also wenn ich schon, dann verzichte ich auch drauf und dann esse ich kein Fleisch.
Richtig, ja. Ja, hast du recht. So.
Also du hast dann, hast dich selbstständig gemacht und wie kam es dann, wie bist du eigentlich bei der Currywurst dann gelandet, ja?
Also das hat seinen Ursprung in meiner Kindheit. Mein Vater, der ist immer, ich bin ja in Neukölln groß geworden, habe ich gesagt, das war in der Siegfriedstraße. Und ich habe in der Nähe den Granoldplatz. Das war ein Markt, ein Wochenmarkt. Und mein Vater ging also mit mir als Kind immer dort einkaufen. Da hat man noch lose Butter gekauft, da hat man noch loses Leinöl bekommen und so. Also das war ja eine ganz
andere Welt. Die Milch hat man noch in der Kanne geholt.
Milch noch in der Kanne. Ja. Und ich muss dir sagen, das war alles sehr nachhaltig.
Also, und ich glaube, das dürfte man halt schon wieder gar nicht mehr aus irgendwelchen
Hygienegründen
dürfte man das wahrscheinlich nicht. Und damals hat man die Milch geholt, das Brot wurde beim Bäcker gebacken, dann hat man das geholt.
Genau.
Und dann habe ich erstmal die Kruste weggegessen, hatte dann Stress zu Hause, ja. Und ja, und die Butter und alles. Aber man hatte nicht so viel Abfall und nicht so viel Müll.
Nein, ja. Das war eigentlich die damalige Zeit in meiner Kindheit, war eine sehr nachhaltige Zeit. Das wird ja heute bestritten. Also wenn hier gesagt wird, ihr lebt nicht nachhaltig. Also ich kann sagen, wir haben in meiner Kindheit sehr nachhaltig gelebt. Das wurde wenig Müll verursacht. Und wenn ich sehe, was ich heute für Müll verursache, wenn ich einmal einkaufen war und ich das alles auspacke, um zu essen, das ist alles extrem. Aber zurück zur Currywurst. Mein Vater ist mit mir dann auf den Markt gegangen und hat mit mir eine Currywurst gegessen. Und das hat ja ganz jeden Wochenende gemacht mit geschmorten Zwiebeln. Und ich habe natürlich als Kind mitgegessen. Sei mal dahingestellt, ob das damals gesund war oder nicht. Aber ich habe diese Currywurst lieben gelernt. Und als ich nachher Fleischer wurde, hat mein Vater gesagt, Mensch, Andreas, wenn du jetzt Fleischer bist, dann mach doch eine Currywurstbude auf. Und so ist es eigentlich entstanden nach meiner beruflichen Karriere. Ich habe ja 15 Jahre im Ausland gelebt.
Wo hast du da gelebt?
Ich habe 5 Jahre in Ungarn gelebt und 10 Jahre in Rumänien. Und in Rumänien war ich auch selbstständig. Und bin dann wieder zurück und habe dann diesen Wunsch, sagen wir mal, meines Vaters erfüllt, habe eine Currywurstbude aufgemacht. Mein Vater war auch dort, aber leider war er schon fast erblindet. Das heißt, er konnte den Imbiss leider nicht mehr sehen, sondern hatte nur praktisch die Chemie gesehen und er hat aber so ein bisschen gerochen und hat damals gesagt, das ist sehr schade, dass er das nicht sehen kann, aber er kann es sich vorstellen. Mhm. Mein Vater war stark zuckerkrank und das ging auf die Augen und da war mein Vater dann fast erblindet. Also er konnte nur noch schemenhaft etwas sehen, weil der im Auge war praktisch Blut drin und das war alles sehr dramatisch. Jedenfalls hat er das noch mitbekommen und dann danach verstarb. Also er hat nicht mitgekriegt, ich hatte ja zum Schluss 7 Imbisse gehabt. Das hat sich dann auch wieder etwas verschoben, weil wir ja in Berlin, die Grundstückspreise sind ja explodiert und dadurch habe ich viele Mietverträge verloren. Aber aufgrund der personellen Situation ist es heute gut so und wir haben dann auch den Feinkost-Großhandel eröffnet und der füllt uns auch völlig aus.
Wo genau hast du die erste Currywurst-Bude, hätte ich jetzt fast gesagt.
Kannst du ruhig sagen, das ist ja eine Bude.
Was sagt der Bude, ja.
Also
eigentlich ist Bude kein schönes Wort. Man sagt, also der hat eine Bude, ja.
Ja, der hat eine Bude. Aber ich muss ja sagen, in Berlin hat man ja nur Currywurstbuden gehabt. Also die standen ja früher überall. Und das ist ja dann praktisch durch das Städteplanungsamt irgendwann verboten worden. Die haben ja damals für 50 Mark oder 30 Mark haben die überall Plätze bekommen. Und das war auch eine tolle Kultur. Das ist ja ein Kulturgut, die Currywurst. Und die ist dann durch den Döner nachher verdrängt worden. Und natürlich durch die Politik hier in Berlin, dass man gesagt hat, wir wollen diese Buden nicht mehr haben. Aber du hast zu der damaligen Zeit in den 80er Jahren, hast du also keinen Imbiss, Currywurst-Imbiss gesehen, der in einem festen Ladengeschäft war. Das war nicht üblich, sondern man hatte eine Bude. Ja. Und diese Bude, diesen Gedanken habe ich wieder aufgenommen und habe meinen ersten Imbiss dann im Britzerdamm 120 aufgemacht, mit natürlich einem schönen neuen Container. Und der ist auch sehr, sehr gut gegangen.
Man sagt ja nur, Döner macht schöner, ja. Mhm. Und wenn ich richtig informiert bin, kommt der Döner auch nicht. Ursprünglich wurde ich aus der Türkei und wurde hier in Berlin geboren.
Ob er in Berlin ist, weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall.
Der Döner, das Döner.
Ja, ja, der Döner. Also ich sag mal, der Döner. Aber ich kann mich erinnern, als der Döner rauskam in Berlin-Neukölln, gab es einen Laden, der fing damit an. Ob es der erste war, weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Aber ich habe da das erste Mal Kontakt mit dem Döner bekommen und es schmeckte mir eigentlich sehr gut. Und man darf ja auch nicht vergessen, der Mann, der den Döner entwickelt hat, ist als armer Mann gestorben. Also der hat überhaupt nichts davon gehabt. Und das ist halt hier geboren worden, diese Idee, und hat man dann in die Türkei mit übernommen. Und es gibt ja viele Varianten mittlerweile mit Hähnchenfleisch und was weiß ich. Also auch Zucuk-Döner gibt es mittlerweile. Ja, aber der hat die Currywurst immer mehr verdrängt. Aber wir haben jetzt auch wieder so eine leichte Renaissance der Currywurst und man spricht wieder drüber. Das wird wieder viel mehr Werbung gemacht. Es gibt auch einige, die sich da trauen. Nur ist es so, die Currywurst hat natürlich nicht diese starke Renaissance, weil natürlich die muslimischen Bürger die Currywurst nicht anfassen. Sie machen sie nicht. Ja. Ich habe jetzt die erste Rinds-Currywurst rausgebracht. Das war ein ziemlicher Akt, weil Rindfleisch ist eigentlich sehr trocken und auch dieses Fett vom Rind ist sehr trocken. Und da eine saftige Wurst rauszukriegen, das haben wir letztendlich geschafft, ist jetzt sehr, sehr schwer. Aber ich habe jetzt auch in meinem Imbiss im Britzerdamm eine reine 100%ige Rinds-Currywurst für unsere muslimischen Bürger.
Naja, und nicht zuletzt durch mein meine Intervention und Anregung hast du auch eine vegane Currywurst
ja,
gemacht.
Ja, da warst du derjenige, der den Impuls gesetzt hat. Wir kennen uns ja schon eine Weile, kann man ja sagen. Und du hattest es dir gesagt und dann habe ich erst mich damit nicht so richtig abgefunden, aber habe nochmal drüber nachgedacht und dann irgendwann kam dann die Erleuchtung und dann habe ich das gemacht und habe dann gesagt, ja, wir machen das. Und das ist eine gute vegane Currywurst.
Naja, es liegt natürlich, es ist halt, die Wurst muss gut sein.
Die Wurst vegan, muss gut sein, ja.
Und die Wurst muss nach Wurst schmecken. Und da hatte ich, das war damals noch dein, war da auch dein Kriterium. Und dann hatte ich dir mal, ich glaube, ein Beispiel sogar gesagt von einer Wurst, sei, probier die mal. Die ist eigentlich recht gut. Sagst du, ja, die ist eigentlich ganz gut.
Ja, richtig.
Und so ging das los. Also man kriegt bei dir eine Rindscurrywurst, man kriegt auch eine vegane Currywurst und die klassische Currywurst.
Mit und ohne Darm.
Ja, ja, ohne Sack ist es ja, nennen die das ja hier eine Rentner-Currywurst, ja. Ja, ja. Habe ich mir sagen lassen. Ja. Und dann hast du dich aber auch auf das, auf Ketchup.
Ja.
Richtig. Also, da bist du ja ganz verrückt mit deinem Ketchup.
Das ja. Ist,
man darf man auch, man sagt auch nichts gegen den Ketchup. Also, das wird, da wird es ganz kritisch, ja. Und woraus resultiert das? Einfach, weil du sagst, das ist eigentlich das Wichtigste an der, neben der Wurst, an der Currywurst, dass der Ketchup stimmt oder welche Gründe hat das, dass du so ein Ketchup, so ein Ketchup-Faible hast?
Also es ist so, wenn du einen Imbiss hast, musst du ein Alleinstellungsmerkmal dir einfallen lassen. Also das muss ja ein besonderer Geschmack sein, der nur bei dir ist, sonst können sie überall hingehen, die Kunden.
Ja, oder und du dann, machst einen pompösen Imbiss,
dann hast du auch einen Alleinstellungsmerkmal. Pompös Imbiss, dann kommen sie nur zu, ja, ja, das kann sein, dann wirst du totgerannt. Aber von der Sache ist es so, dass natürlich jeder Imbiss sein, also sagen wir mal so, ich will das nochmal unterscheiden, ich will ja niemand so nahe treten, aber die guten Imbisse in Berlin, die machen ihren Ketchup selbst. Die haben eine eigene Reaktion, ob es jetzt mit Apfelmus ist, ob es mit Coca-Cola ist oder mit Zucker oder mit Tomaten. Also je nachdem, jeder macht, der seine Imbissbude nach vorne bringen will, macht seinen Ketchup selbst. Und so war es bei mir auch. Das ist ja die Frage jetzt gewesen. Und ich habe dann ich hatte vorher eine Fleischerei und hatte in dieser Fleischerei den Ketchup entwickelt, um einen Imbiss aufzumachen. Und dann habe ich eben, meine damaligen Kunden waren sehr viele Polizisten, die habe ich dann probieren lassen. Und irgendwann haben die gesagt, oh ja, der schmeckt gut, der ist toll. Und damit war das Rezept geboren.
Es ist auch ein bisschen, ist ja in vielen Bereichen so. Also angenommen, ich möchte eine Tiramisu machen, dann sollte ich wirklich, wenn ich sage, ich will es wirklich großartig und toll machen, auch die Mascarpone selbst machen. Ja, das ist aber auch eine große Kunst, die zu machen. Und eigentlich steht und fällt das Ganze mit der Mascarpone. Wenn die richtig gut ist, ist auch das Ganze, schmeckt das Tiramisu gut und die man natürlich so zu kaufen kriegt. Ja, das ist natürlich so eine, meist eine Mittelmaß-Mascarpone, aber es ist ja in vielen Dingen so. Nun hast du auch begonnen, die Currywurst, einen Großhandel, einen Versandhandel einzurichten und ja. Jetzt kann man bei dir die Currywurst auch im Glas bestellen und dann kriegt man die geliefert und kann die in die Mikrowelle packen oder in ein Wasserbad und wärmt die auf. Wo bleibt die Curry? Bleibt das Curry? Ist das jetzt so im Säckchen, in einem Tütchen mit dabei? Oder ist das irgendwo schon untergebracht? Also das ist ja so die erste Herausforderung, wo ich denke, ja, so wie bei den Joghurt, dass man dann das oben drauf schüttet oder bei Salaten, dass man nochmal ein extra Tütchen. Das ist ja die erste Herausforderung. Wie kommt der Curry an die Wurst, ja, das Curry?
Ist richtig. Also ich muss sagen, das hört sich alles sehr leicht an. Es gibt ja auch andere Currywürste im Glas, aber ich habe mir da sehr große Gedanken gemacht und ich habe diese auch entwickelt. Das bedeutet, ich habe den Produktionsprozess optimiert, verändert. Ist reine Handarbeit, muss ich dazu sagen. Wir kochen die nicht unter Druck ein, sondern wir kochen die also ganz normal ein mit 83 Grad. Und das habe ich mir auch schützen lassen. Und zwar, warum habe ich mir das schützen lassen? Weil die Currywurst, ich habe, ist eine Currywurst ohne Darm im Glas. Keine Bratwurst, keine Bockwurst, keine Wiener, sondern eine richtige Currywurst ohne Darm. Und die Kunst ist es dabei, das so einzukochen, dass der Ketchup beim Kochen nicht in die Wurst hineingeht, dass die nicht zerbröselt oder dass sie wie ein Gummiball wird, sondern dass sie so bleibt, wie du sie bei mir im Imbiss isst. Und das war eben die Maßgabe und da habe ich also ein Jahr lang dran entwickelt, hört sich jetzt komisch an, aber wirklich, und um das alles zusammenzubekommen, also so ein Artikel zu erschaffen, ist nicht eine Sache von heute auf morgen. Also wenn du das alles allein machst, da gibt es auch Gesetze und dann musst du das ins Labor schicken, wie lange kannst du das MAD machen, welches Glas, welcher Verschluss, wie kochst du ein, wie soll das Etikett, wie groß müssen die Buchstaben sein, also es ist eine Riesenarbeit, also, aber wir haben es letztendlich geschafft und wir sind jetzt dabei, innovativ auch das weiterzuentwickeln, das heißt, wir haben jetzt jetzt eine sehr scharfe Variante rausgebracht für die Scharfesser. Wir hatten letzten Sommer einen Orangen-Ketchup entwickelt, der ist auch sehr gut angekommen. Das war aber nur ein Pop-Up-Artikel, also ein Artikel, der nur für kurze Zeit zur Verfügung steht. Und jetzt werden wir also auch demnächst höchstwahrscheinlich die vegane Currywurst ins Glas bringen. Aber das ist wieder eine riesen Herausforderung, weil die darf natürlich auch nicht zerkochen. Also wir müssen gucken, wie die Emulgatoren, die das alle zusammenhalten, reagieren beim Einkochen.
Das beantwortet aber noch nicht die Frage wieder, wo das Curry bleibt. Ja.
Der Curry ist im Ketchup, also die gibt es nicht extra.
Das war meine Frage, ja. Also das Curry ist, hast du schon mit reingepackt.
Ja.
Und wer halt noch extra Curry will, meistens hat man ja, also ich habe Curry zu Hause, kann man ja noch drüber machen.
Kannst du bei mir im Shop bestellen.
Ja, okay.
Das ist der, ja, also kann man auch alle dazu bestellen. Das gibt sicherlich auch die Möglichkeit, wie du das ansprichst. Und du bist ja auch Unternehmer und denkst ein bisschen weiter, dass du sagst, pack doch das Curry mit hinein und oder auch den Pika kann man ja. Aber das ist alles sehr aufwendig, das machen wir nicht.
So, nun hast du begonnen, aber da kommen wir vielleicht ein bisschen auch wieder in deine Kindheit, in die Schule, eine sehr laute Kampagne zu machen. Oder auch du selber als Curry-Paule wirkst eigentlich sehr laut, ja. Sehr laut und manchen vielleicht auch zu laut, aber das ist natürlich auch so ein bisschen Berlin, ja, und Berliner Schnauze und passt aber auch wieder zu deinen Kindheitserzählungen, dass du jemand bist, der sich durchsetzen will. Und sicherlich ist das natürlich eine Art, sich zu vermarkten und eine PR-Kampagne und du hast dann immer eine orangefarbene, also eigentlich die buddhistische Farben, ja, orangefarbenes Käppi und eine Schürze, ja, und so sieht man dich immer. Und das ist natürlich, es ist sehr clever, mir ist das schon klar, du willst damit ein Alleinstellungsmerkmal und auffallen und natürlich gibt es welche, die finden das lustig und welche sagen, mein Gott, jetzt der mit seiner Mütze und Schürze schon wieder oder der ist ja so laut, aber man muss auf sich aufmerksam machen, sonst hat man keine Chance. Also es reicht auch nicht einfach zu sagen, jetzt mache ich Imbiss auf und dann wird es schon. Wie viel muss man da auch einbringen und schauen, dass das publik wird und dass es, wie viel Prozent macht es auch noch aus von der Arbeit, wenn man das mal ein bisschen titulieren will in Prozent?
Also in Wirklichkeit ist es ja so, wenn du jetzt zum Beispiel einen Imbiss machst und regional eine gute Laufkundschaft hat, mag es nicht so wichtig sein, dann läuft der Imbiss. Wenn du aber mehrere Imbisse machst und du hast zum Beispiel einen Online-Shop und kreierst die Marke Currypaule, die es ja auch im Supermarkt gibt mittlerweile, mein Ketchup in Flaschen gibt es auch im Supermarkt, dann musst du natürlich den Kunden erstmal dazu bringen, dass er dich für voll nimmt, dass er dich wahrnimmt und denn eine Marke zu erschaffen. Und das weißt du ja ganz genau, du hast ja auch eine Marke erschaffen. Das ist unwahrscheinlich schwer und das kannst du als leise, als introvertierter Mensch nicht machen. Du musst nach außen gehen, du musst die Leute mitnehmen, versuchen mitzunehmen und ja, dann mag es auch ein bisschen laut sein und ich mache auch einige Sachen im Fernsehen, das weißt du. Und nur so konnte ich die Marke publik machen, indem ich nach außen gehe und auf mich aufmerksam mache. Ansonsten wäre ich untergegangen. Ich meine, wir haben tausende von Online-Shops, die auch sicherlich ähnliche Dinge anbieten. Wie sollst du dich in Deutschland durchsetzen, dass die Leute ausgerechnet nur dich bestellen? Also du musst ja nach außen gehen und musst sagen, bestellt mich, weil... So, und das kann man eben leise schwer machen. Also da muss man schon nach außen schillern und versuchen eben auch die Figur, dieser Berliner Charakter, der Berliner Charakter ist ja eigentlich ein lauter Charakter, wenn man es mal so sieht, ja, diese so rauszubringen und dann auch als Berliner Original darzustellen und auch ein Berliner Original zu sein. Und das ist heute sehr schwer, wahnsinniger Kraftaufwand, aber ich glaube, ich habe es gut geschafft.
Aber merkst du manches Mal, dass du vielleicht auch damit ein bisschen aneckst bei manchen, dass es Leute gibt? Ich meine, es gibt ja Leute, die grundsätzlich an alles etwas finden. Das gibt es ja auch. Aber ich kann mir vorstellen, ich meine, ich bin ja auch jemand, der sehr stark polarisiert auf eine andere Art und Weise, dass es dann einfach viele Menschen gibt, die sagen, oh mein Gott, also der nervt jetzt. Ja. Und das Erstaunliche ist ja, je erfolgreicher man wird, desto mehr kommen dann auch und sicherlich spielt auch der Neid oft einen Faktor dann mit, ja?
Ja, sehr großer Faktor. Ich habe auch viele Hater, ich bin ja auch viel im sozialen Netzwerken, genauso wie du. Und ich habe gemerkt, je erfolgreicher ich werde, desto mehr Hater bekomme ich auch. Also die mich auch beschimpfen und so. Manchmal lasse ich es zu, lasse die Leute, aber oftmals muss ich sie sperren, weil sie über ihre Grenzen hinausgehen und sehr persönlich beleidigend werden und dann muss ich halt die Konsequenz auch haben und muss die dann abschalten. Also das halte ich dann nicht aus. Also
gut, über den Punkt bin ich weit hinaus. Ich habe manchmal auf einem Post 24 Millionen Klicks und wenn dann 50.000 Kommentare dastehen, Also dann willst du die auch nicht durchlesen.
Ja, sowieso nicht. Ist klar.
Ja? Ja, logisch, und dann habe ich mir irgendwann entschieden, sollen sie doch schreiben, was sie wollen. Also man muss da auch drüber stehen. Und Hate ist ja auch eine Art von Anerkennung.
Ja.
Ja, also insofern. Hast du jemanden, der dir das gesagt, eingetrichtert hat, dir empfohlen hat und gesagt hat, wir machen das jetzt mal so, du ziehst jetzt ein orangefarbenes Cappy auf und die Schürze an? Oder hattest du selber einfach die Idee und hast gedacht, hast deine eigene Werbekampagne entwickelt?
Ich habe meine eigene Werbekampagne entwickelt. Orange habe ich genommen, das kann ich auch erklären, weil Orange die Farbe des Appetits ist. Also man unterstellt der Farbe Orange, wenn du sie siehst, dass du Appetit bekommst. Und das war eigentlich die Maßgabe, dass ich gesagt habe, dann werden wir Orange. Und ich versuche also diese Farbe durchgehend, siehst du, meine Brille ist auch Orange. Also ich versuche diese Farbe durchgehend immer bei mir zu lassen. Und ja, so ist es dann entstanden. Und diese Figur Curry Paul, ja, das bin halt ich. Also das ist nun mal ein Berliner, der ist nun mal laut. Und wie du selber gesagt und erkannt hast, habe ich auch eine sehr anstrengende Jugend hinter mir. Die war eine laute Jugend und die war auch sicherlich nicht immer so gerade. Aber das ist halt für mich Berlin. Und Neukölln ist noch mal ein Zacken schärfer gewesen. Also wir haben ja damals sicherlich nicht arabische Kinder dort gehabt, aber sehr viel türkische. Also ich bin ja in einem Bezirk groß geworden, wo damals schon der Ausländeranteil von Türken, von Gastarbeiterkindern sehr stark war. Und da musste ich mich halt durchsetzen. Das war damals nicht so einfach, muss ich sagen.
Du engagierst dich ja auch sehr für Neukölln und du bist ja auch Neukölln treu geblieben und bist da ja auch sehr engagiert, auch, also jetzt nicht in, bist es kein Politiker, aber trotzdem, du bist im Austausch mit Politikern und wie wichtig ist dir das und wie wichtig und wie stark bist du verwurzelt? Also offensichtlich ja sehr stark, wenn du immer noch in Neukölln bist, ja?
Ja, ich bin sehr stark. Ich war mal weg, muss ich fairerweise sagen.
Ja gut, du hast ja gesagt, du warst ja auch im Ausland.
Ja, ich habe 15 Jahre Ausland gelebt. Ich habe auch in Neuenhagen gelebt. Ich habe in Lichtenrade gelebt. Bin jetzt aber wieder zurückgekommen und lebe gerne in Neukölln. Bin da praktisch im Kiez drin. Wobei ich sage, ist auch sehr anstrengend, das will nicht jeder. Manche Leute sagen, wie kann man hier wohnen? Wie geht das? Wie hältst du das aus? Also es ist ja auch ein sehr lauter Bezirk. Mittlerweile muss ich sagen, sehr schmutziger Bezirk. Und ist nicht so einfach. Aber für mich ist es wichtig, diese Kontakte zu haben. Ich bin ein sehr starker Netzwerker, wenn ich dazu sagen darf, und versuche natürlich bei den Politikern ins Gespräch zu kommen, was mir gelingt. Also ich habe zu vielen Politikern, die jetzt Kommunalpolitiker sind oder berlinweit Politiker sind, habe ich also ein sehr gutes Verhältnis. Wir duzen uns teilweise, wir tauschen uns aus und die wollen aber auch die Informationen von der Basis haben. Also die rufen mich auch an und sagen, du, wie siehst du das oder hast du das mitbekommen? Oder also das macht schon Spaß. Und da setze ich mich auch ein und auch mit anderen Leuten, die jetzt aus der Showbranche kommen, die jetzt aus dem Fernsehen kommen oder aus dem Radio kommen. Ich habe ja auch im Radio mal so einen Podcast selber gemacht, über 31 Folgen. Das sind alles Sachen, die natürlich letztendlich auch der Marke helfen. Das muss man mal ganz klar so sagen. Und das, was mich eben auch immer weiter bekannt macht. Und dadurch kriegst du, ich habe ja auch ein Catering, und dadurch bekommst du natürlich auch Aufträge. Also
was gibt es bei dir im Catering?
Na, wir machen Currywurst-Catering. Klassisches Currywurst-Catering, das heißt, also, wir stellen die Bude vor der Tür, wenn du Gäste hast, oder wir liefern dir Currywurst im Recho, wenn du jetzt zum Beispiel nicht zu viele Gäste hast, wo sich eine Bude rechnet. So was machen wir zum Beispiel.
Okay. Was hast du für Hobbys? Also hast du Hobbys außerhalb deines Berufs, weil dein Beruf ja dich sehr, sehr, sehr einspannt und sehr in Anspruch nimmt. Aber hast du Hobbys und welche sind das?
Also das erste Hobby hört sich jetzt doof an, aber das erste Hobby ist immer was Neues zu entwickeln und immer wieder ranzugehen und versuchen, ihr Schmecker zu verändern und zu verbessern. Das ist mein erstes Hobby. Das zweite Hobby sind Uhren. Ich bin Uhrenliebhaber. Dann unwahrscheinlich, ja, kann man auch als Hobby sagen, sehr starker Netzwerker. Also wenn ich sehe, dass jetzt jemand in der Öffentlichkeit aufschillert, dann versuche ich also Kontakt zu bekommen und mich mit dem mal zu treffen. Manchmal ist es so, dass man langen Kontakt hat, wie wir zum Beispiel. Also dich habe ich ja auch irgendwann mal kontaktiert.
Ich bin ja auch nicht aufgeschillert.
Ja, also ich sag mal, unser Kontakt ist ja auch damals so zustande gekommen.
Ich bin da mit Pauken und Trompeten hier schon angekommen. Ja.
Also manchmal bleibt der Kontakt so wie bei uns und manchmal stirbt er auch wieder ab, je nachdem. Und das sind eigentlich so meine Hobbys, ja. Und Immobilien, aber das ist eine Sache, da muss man nicht, das ist das auch von der Kindheit schon, aber das habe ich schon von der Kindheit mitbekommen. Aber das sind eigentlich Hobbys, aber die ordnen sich immer noch den Hauptberuf unter.
Wo würdest du leben, wenn du nicht in Neukölln leben würdest?
Also wo ich, dann würde ich in Bayern leben.
Okay, was gefällt dir an Bayern?
Ja, in Bayern, eigentlich mal so ein bisschen die Ausgeglichenheit der Leute, der Umgang, ich sag mal, desto kleiner der Ort, desto ruhiger der Umgang mit den Menschen, egal ob du im Baumarkt bist oder im Supermarkt bist, das ist einfach anders. Das unterscheidet sich zwischen dem hektischen Berlin und diesem Land so dramatisch, dass es mir Spaß macht, dort zu sein. Also da habe ich, finde ich, eigentlich so meine Mitte und meine Ruhe. Und die findest du halt in Neukölln nicht, weil da jeden Tag was Neues passiert. Und da kann man sich wirklich mal ausruhen. Und deshalb, wenn ich jetzt nicht in Berlin wohnen müsste oder beziehungsweise sollte, sagen wir mal so, dann würde ich nach Bayern ziehen.
Ich bin aus Süddeutschland gekommen und dann ist das natürlich schon ein großer Unterschied. In Süddeutschland gehst du in die Bäckerei und da sagst du, kommst du rein, da sagen die, grüß Gott, was kann ich für sie tun? Hier kommst du in Berlin rein und dann, was willst du?
Ja,
ja. Ja, ich hätte gern Brötchen. Was? Brötchen, eine Schreppe, meinst du? Ja. Oder eine Freundin von mir erzählt, die ist auch neu angekommen hier und dann hat sie ein Brot genommen und Salz und dann hat sie bei ihrem Nachbar geklingelt, hat er aufgemacht, was willst du? Und dann sagte, ich bin der neue Nachbar, interessiert mich doch nicht, und die Türe war schon zu.
Ja, das ist, ja. Das, du beschreibst es sehr gut, das ist halt Berlin, aber ich muss ja sagen, oftmals, wenn diese Mundart kommt, hört die sich frech an, ist aber nicht frech gemeint.
Nein, und ich mag die Berliner, und die Berliner, das weißt du auch, mögen mich auch. Also, kurz mal die Zeitung geschrieben, Hart Glöckler ist nicht nur Berliner, sondern deutsches Kulturgut und eine große Tageszeitung. Und die Menschen lieben mich auch und mögen mich und ich kann auch mit denen, also ich kann damit gut umgehen. Trotzdem ist es natürlich ein großer Schock, also
ja,
wenn du da vom einen zum anderen kommst und es weht da ein rauer Wind. Allerdings, man muss auch sagen, man weiß auch immer, wo man dran ist. Ja? Man weiß immer, wo man dran ist und im Grunde genommen, Wenn sie es dann sind, sind sie auch sehr herzliche Menschen und ich denke, es liegt einfach daran, dass dieses Berlin immer arm war, ja auch schon zu Kaiserszeiten.
Ja.
Und die Menschen halt, es war rau und es war, ja, es ist ja auch hier im Winter, es ist ja auch kalt und rau und kalter Wind, der aus Osten kommt und der Überlebenskampf war immer groß und das macht halt vielleicht auch ein bisschen schroffer, ja?
Ja, ich denke mal, ja. Am besten hat das ja damals Zille dargestellt mit dem alten Berlin. Also das war ja ein absolutes Arbeitermilieu mit mehreren Hinterhöfen. Das ist ja so diese typische Berlin, ja? Also dann, wo hast du denn gewohnt? Ja, im dritten Hinterhof, EG, also Erdgeschoss. Ja. Der hat das am besten wieder, nur hat sich das natürlich alles ein bisschen entwickelt über die Jahrzehnte. Aber dieser Charakter des Berlins ist halt geblieben. Und wobei es jetzt wieder im Umbruch, also es verändert sich, die Sprache verändert sich, ja, man hat früher nicht schillen gesagt, ja, ich schille jetzt, ja, was heißt denn, ich schille jetzt, ja, ich ruhe mich aus, also die Sprache nimmt ja immer wieder einen neuen Lauf.
Ja, aber man sagt ja eigentlich auch, ich chille, ja, aber hier schillen sie ja,
Also das ist, ja, das ist auf jeden Fall interessant, wie sich das alles entwickelt hat, aber ich liebe das Berlin, ich liebe Berliner Lieder, die alte Berliner Lieder, ob mit Harald Junke ist oder gibt ja noch andere, die richtig tolle Berliner Lieder hier gesungen haben, die höre ich mir auch oft an, ich habe so eine CDs und das ist halt für mich Berlin und das fühlt man, das ist halt Berlin, wie man so sagt.
Berlin hat ja auch eine sehr große Ausstrahlung im Ausland und ist oft im Ausland viel größer betrachtet und viel mehr wertgeschätzt als in Berlin selbst, als von Berliner selbst. In New York zum Beispiel, in New York höre ich immer wieder sagen, wow, Berlin ist großartig und die ganzen Museen und was da alles ist und Party und oh, Berlin ist, ja, hast du schon mal überlegt, mit deiner Currywurst über den Teich zu gehen und,
ja.
in New York oder Los Angeles dann eine Bude aufzumachen, also eine Berliner Currywurst.
Ja, ja, also es tatsächlich ist es so, dass wir darüber nachgedacht haben, wir haben das auch geprüft, wir haben auch eine Beratungsfirma genommen, also die uns praktisch das alles vorbereitet hat. Aber letztendlich ist es so, wir haben uns entschlossen, nicht zu tun. Warum? Weil die Gesetze dort unten dermaßen extrem streng sind, dass wenn du daneben liegst, da ein paar Millionen Klage am Hals hast, weil sie zu heiß war oder zu scharf oder sonst irgendwas. Und da habe ich einfach Angst. Ich bin also jemand, der so ein bisschen die Sicherheit auch sucht. Und das, was da kam.
Bei zu scharf auch, da muss ich aufpassen, nicht, dass ich da eine Klage kriege, wenn ich da rübergehe und bin zu scharf.
Du bist, kann auch sein, ja.
Ja, also, ja. Ich find, Oder China, Japan könnte ja auch ein toller Markt sein.
Ja, das ist auch ein, ja, das ist ein Markt, aber da kommst du kaum rein. Auch da habe ich versucht, über den Internationalen Wirtschaftsrat reinzukommen. Da hatte ich auch Kontakte, Gespräche, aber das hat letztendlich nicht funktioniert. Also da brauchst du nochmal ein anderes Vitamin B, dass man dich dafür vollnimmt. Und dann ist es ja letztendlich so, mit meiner Currywurst, die ist ja Handarbeit. Da könnte ich so einen Markt überhaupt nicht bedienen, weil wenn ich das jetzt wie andere Anbieter als Masse herstelle, dann hat sie nicht mehr die Qualität. Meine Currywurst hat nur die Qualität, weil ich sie mit der Hand herstelle. Und das wäre dann weg und das will ich eigentlich nicht.
Bist du eher ein Katzen- oder ein Hundemensch?
Hundemensch.
Hast du einen Hund?
Ich hatte viele Jahre einen Hund.
Ja, was war das für einer?
Ne, war ein Pudel. Ja. Also ein Pudel gewesen und mit dem bin ich groß geworden. Der hieß Pixie und das war ein Hund, ja, ich sag mal, mein Vater hatte den damals im Milchladen gekauft. Hört sich doof an, aber die wollten die nicht mehr. Der hat damals 50 Mark gekostet. Das war so ein Pudel, der war ganz dick. Und mit dem bin ich groß geworden. Der verstarb dann leider. Meine Eltern haben dann noch mehrfach einen anderen Hund gehabt. Ich selber hatte mir dann auch noch mal einen Hund gekauft. Aber ich muss sagen, aufgrund meines Stress, den ich habe und mit diesem vielen Hin und Her, konnte ich nicht behalten. Ich war sehr traurig, meine Frau, also meine Lebensgefährtin war sehr traurig, aber wir mussten den Hund dann doch weggeben, weil ich einfach damit nicht mehr klargekommen bin. Also das, was ich als Kind mitgemacht habe, dachte ich, dass ich das als Erwachsener auch bringe, aber das war nicht an dem. Mein Leben ist einfach zu stressig für einen Hund.
Also keine Tiere im Moment?
Doch, Vögel. Ich habe mein ganzes Leben Wellensittiche.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, du hast einen Vogel.
Ja. Ja.
Ich wollte nämlich sagen...
Zwei.
Aber ich dachte, ich warte jetzt erstmal ab, weil sonst wird es noch, ja, dachte also, ich denke, du hast einen Vogel, ja.
Ja, zwei Vögel. Das ganze Leben habe ich Wellensittiche, die begleiten mich. Die sind ein bisschen einfacher im Unterhalt und die liebe ich und ja, natürlich, die werden nicht 100 Jahre alt, das heißt, wird immer wieder, gibt es einen neuen Vogel und ja, so ist es. Wenn du mal zwei hast und einer muss gehen, dann bleibt einer übrig und dann holst du wieder einen neuen Vogel und so wechselt sich das immer ab, dass du das ganze Leben dann deine Wellensittiche hast. Und die liebe ich auch. Also mit denen spreche ich auch und die sind wunderschöne Vögel. Die machen Spaß.
Was sind deine nächsten Projekte? Was hast du in Planung? Was liegt an? Einen neuen Stand, eine neue Bude oder eher neue Produkte? Aber du bleibst schon strikt bei der Currywurst, also du scherst nicht aus in irgendwelche anderen?
Nein, also wir haben jetzt ein Café eröffnet in Bayern tatsächlich, also das war das letzte Projekt, was ich verwirklicht habe und wir haben auch in Bayern so ein bisschen was gemacht.
Aber wie heißt das Café?
Kaffeeklatsch.
Ah, okay.
Ja, und wir haben dann noch Ferienwohnungen gebaut und da sind wir jetzt dabei, das ist endlich das Projekt, was jetzt gerade beendet wurde.
Oder mit Kaffee, also so klassisch Kaffee und
Kuchen. Mit Currywurst, natürlich mit Currywurst. Also das ist ein Kaffee, wo man auch Currywurst essen kann.
Aber auch Kaffee und Kuchen?
Auch Kaffee und Kuchen.
Ja. Oder ist der Kuchen auch in Form von einer Currywurst?
Nein, ist es nicht. Aber ein neues Projekt, insofern habe ich nur neue Produkte momentan. Also expansiv möchte ich nicht weitermachen, weil du hast nicht das Personal dafür, es funktioniert nicht. Das bremst das alles aus, sodass wir sagen, das, was wir haben, können wir halten. Und in dem Feinkostbereich wollen wir weiterentwickeln.
Wie würdest du dich in drei Worten beschreiben, so dich an deine Eigenschaften und was dich ausmacht? Ja.
Loyal, fleißig und durchsetzungsfähig.
Mein Lieber, ich danke dir ganz herzlich. Das war ein wundervolles Gespräch. Wir haben über ganz viele Dinge gesprochen. Wir haben über Tiere gesprochen, über das Essen von Fleisch oder veganes Essen. Wir haben über Berlin gesprochen. Wir haben über die Schule gesprochen, über Kindheit. Ein breites Spektrum. War sehr interessant. Vielen Dank für deine Offenheit und es war mir eine große Freude. Ja, und weiterhin viel, viel Erfolg und bleib dir weiterhin treu.
Vielen Dank, Harald, dass ich da sein durfte.
Eine Produktion von Audiotakes.